steht geschrieben im Lukas-Evangelium, Kapitel 5, die Verse 27 bis 32. Und danach ging er hinaus und sah einen Zöllner mit Namen Levi am Zoll sitzen und sprach zu ihm: Folge mir nach. Und er verließ alles, stand auf und folgte ihm nach. Und Levi richtete ihm ein großes Mahl zu in seinem Haus, und viele Zöllner und andere saßen mit ihm zu Tisch. Und die Pharisäer und ihre Schriftgelehrten murrten und sprachen zu seinen Jüngern: Warum esst und trinkt ihr mit den Zöllnern und Sündern? Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Die Gesunden bedürfen des Arztes nicht, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder zur Buße. Herr Jesus, sei du der Herr dieser Stunde, im Reden, im Hören und dann auch im Tun. Amen. Ein spannender Text. Ich weiß nicht, wenn man Menschen auf der Straße treffen würde, wie sie sich Jesus so vorstellen. Ein Bild, auf das man oft stößt, ist, na, ist ein guter Mitmensch, ein Netter, der hat den Armen, den Schwachen geholfen. Wenn man mal die Evangelien aufmerksam liest, dann merkt man schnell, Jesus war nicht einer, der es nur allen recht gemacht hat. Jesus war ein Provokateur. Und die Spannung in den Evangelien, die spitzt sich zunehmend zu. Er schafft sich zunehmend Widerstand, vor allem Widerstand seitens der religiösen Elite. Eine Provokation nach der anderen. Eine Sache nach der anderen, wo man eigentlich in jener Zeit sagen musste, wenn man sich für fromm gehalten hat, so etwas gehört sich nicht. Das macht man nicht. Und was auch auffällig ist, und das tritt auch in diesem Text hervor, Jesus sieht vieles, was andere nicht sehen, was andere übersehen. Oder er sieht das Gleiche, sieht dabei aber etwas komplett anderes. Das war schon in der Geschichte bei der Begebenheit zuvor so, wo ein Gelähmter geheilt wird. Ne? Wo Jesus zu Hause war und ihm ein Riesenschaden da gemacht wird an seinem Hause. Ja, wo sie das Dach aufdeckten, heißt es so schön. Bei Markus heißt es sogar wörtlich vom Griechischen her, sie gruben es auf. Na, das war mit Lehm überstrichen, das war eine Mordsauerei über Jesus. Also als er dann wieder gesprochen hat, möglicherweise erstmal den Mund wieder sauber kriegen, bevor er was sagen kann. Dann blicke ich hoch. Sie haben mir mein Haus demoliert. Ich würde so reagieren, dass ich sage, was für eine Frechheit. Was bildet sie euch ein? Ich halte gerade einen Vortrag. Ihr stört mich. Ich mache gerade wichtige Ausführungen. Ich würde den Schaden sehen, würde mich aufregen. Wer bezahlt mir das? Und dann heißt es interessanterweise, Jesus sah ihren Glauben. Er sah nicht das Durcheinander, nicht das Loch, nicht den Schaden, nicht die Dreistigkeit, mit der da einige versuchen, zu ihm durchzudringen. Und auch hier in dieser Geschichte sieht er wieder etwas. Es heißt, er ging hinaus und sah einen Zöllner. Na, einen Zöllner. Hallo? Erstmal vertrautes Straßenbild, seit Israel wieder besetzt war. Das waren keine beliebten Genossen. Denen ist man eher aus dem Weg gegangen. Und sowieso, nach Urteil der frommen Elite, waren das Sünder, das waren Verräter. Die haben es vergeigt. Die sind weit weg, ausgestoßen aus der Gemeinschaft, aus der Gesellschaft und von Gott überhaupt. Und sowieso. Aber er sieht hin. Er sieht da einen am Zoll sitzen. Und wen sieht er hier? Einen Sünder? Und jetzt das Fassungslose. Er spricht zu diesem: Folge mir nach, zu dem. Nun, wir wissen nicht, was Levi alles schon von Jesus mitbekommen hat. Irgendetwas muss er mitbekommen haben, sonst hätte er nicht so reagiert. Und wir haben Ähnliches schon bei Petrus und den Fischern gesehen. Da spricht auch Jesus diese Worte: Folge mir nach. Dazu muss man manches wissen, damit man einordnen kann, wie revolutionär das ist. Denn es war unüblich, dass ein Rabbi seine Jünger berufen hat. Normalerweise war es so, dass du dich bei einem Rabbi beworben hast, bei den Angesehenen, bei denen, die besonders verständig waren in der Tora, ein vorbildliches, ethisches, frommes Leben gelebt haben. Und das haben in der Regel nur solche getan, die zu den Besten der Besten gehört haben. Die 5 Bücher Mose auswendig zu können, das war Grundausbildung. Ja. Da gehörtest du nicht zur frommen Elite. Zu den Besten der Besten hast du gehört, wenn du nicht nur die 5 Bücher Mose, sondern die ganze hebräische Bibel auswendig konntest. Und nicht nur das, sondern du wusstest, was ein jeder zu diesen Worten gelehrt hat. Die Auseinandersetzung darüber. Und nicht nur das, sondern wenn du einen Rabbi bei deiner Bewerbung überzeugen wolltest, dann hast du ihm weisgemacht, dass du verstanden hast, diese Dinge nicht nur auswendig zu können, sondern selbst zu prozessieren. Selbst gute Fragen zu stellen an den Text, damit zu ringen und in Wahrheiten vorzudringen. Und dann, wenn der Rabbi überzeugt war, dass du es, das Zeug dazu hast, so zu werden wie er, dann hat er gesagt: Folge mir nach. Denn das war das Ziel. In allen Belangen des Lebens, Anwendung der Tora in allen Lebenslagen, so zu werden wie der Rabbi. Nun ist schon mal das Spannende, dass die Leute, die Jesus ruft, nicht zu den Besten der Besten gehören. Und nicht nur nicht zu den Besten der Besten, sondern zu den Ausgestoßenen. Die, die weit weg sind, die, da ist sowieso nichts mehr zu machen. Ein Zöllner. Und Jesus spricht ihm die Worte aus: Folge mir nach. Mit anderen Worten: Ich schaff das mit dir. Ich schaff das mit dir, dass du so wirst wie ich. Na, natürlich lässt er alles liegen, oder, wenn er das kapiert hat. Ich krieg noch mal alle Chancen. Es heißt, er verließ alles, alles, stand auf und folgte ihm nach, setzte alles auf eine Karte. Er wendet seinem bisherigen Leben den Rücken zu. Er macht einen radikalen Schnitt. Nun, auch Pharisäer hätten das verlangt. Aber damit wäre noch lange nicht genug gewesen. Und sie hätten sich niemals mit so einem an einen Tisch gesetzt. Jesus hat mit seinem Kommen angekündigt, dass sich die Königsherrschaft Gottes ausbreiten würde. Das war so der Fokus, den er gesetzt hat. Schon von Beginn seines Dienstes an, die sich ausbreitende Königsherrschaft Gottes. Und das war das Thema der alttestamentlichen Propheten. Und was damit automatisch erwartet wurde, ist: Wenn Gott kommt und seine Königsherrschaft ausbreitet, dann wird er die Gerechten, die würdig sind, belohnen und die Sünder bestrafen. Das wurde erwartet. Und hier jetzt ganz anders, eine Überraschung. Jesus kündigt die sich ausbreitende Königsherrschaft Gottes an mit ihm. Und er vernichtet die Sünder nicht. Na, er setzt noch einen oben drauf. Er setzt sich, oder eigentlich legt sich, man hat sich ja gelegt, na, mit denen zu Tisch. Eine Mahlgemeinschaft. Man muss wissen, was das im Orient bedeutet hat. Du isst nicht mit irgendwem. Da gab es kein Fast Food, ja. Wohin gehen, essen und wieder gehen. Das war eine gepflegte Gemeinschaft. Das war eigentlich so sogar die engste, vertrauteste Gemeinschaft, die man als Kollektiv eingehen konnte. Das heißt, ich begebe mich mit dem anderen auf Augenhöhe. Ich ziehe mit ihm an einem Strang. Gemeinsam essen heißt einen Bund schließen. Und jemand, der gerecht ist, setzt sich nicht mit Sündern an einen Tisch oder legt sich nicht. Die Qumran-Gemeinschaft, ja, also deren Rollen man am Toten Meer ausgegraben hat, da liest man in den Qumran-Rollen, gab es ja nicht nur biblische Texte, die dort gefunden wurden, dass man sich erst 3 Jahre bewähren musste in dieser Gemeinschaft. Ein frommes Leben, der Tora gemäß an den Tag legen musste, um dann zur Mahlgemeinschaft zugelassen zu sein. Ähnlich bei den Pharisäern. Du musstest dich der Tora, der Weisung Gottes, als würdig erweisen. Und nur dann war man bereit, mit dir zu essen. Und viele waren nicht würdig. Und ein Zöllner, der wird nicht mal erwähnt. Das ist so weit weg. Verräter. Und das Ganze, es ist ja noch schlimmer. Ja, das Bild, das hier geliefert wird und das ja dann auch den Anstoß bei der nächsten Gelegenheit gibt, wo sie ihm vorwerfen, dass Jesus gar nicht fromm sein kann, weil er sich nicht an die Fastengebote hält. Ja, der hat da ordentlich gefeiert scheinbar mit denen. Auf den Putz gehauen, ja, das war einer, den hat man gern eingeladen. Auch zur Hochzeit in Kana und so. War kein Partypooper, ja, der konnte ordentlich auf den Putz hauen, Wein fließen lassen, Freude haben. Die Frommen sehen das und sagen, Fresser und Säufer, fastet nicht mal, kann kein heiliger Mann sein. Und von den Motiven und dem Bild, das hier vermittelt wird, wird gleich bei Levi auch noch so etwas vorausgeschattet, weil er der ist, Jesus, mit dem die Königsherrschaft Gottes kommt, wird hier das Freudenmahl in der Ewigkeit vorausgeschattet. Fröhliche Leute, die beieinander liegen. Und mit ihm kommt die Königsherrschaft Gottes und sie liegen hier und Jesus bezeichnet sich später als der Bräutigam und als der Bräutigam hat sich nur Gott bezeichnet im Alten Testament. Die hier am Tisch sitzen, bei diesem Mahl, wie es von den alttestamentlichen Propheten geschildert wird, wenn die Königsherrschaft Gottes kommt und man feiert. Und mit welchen Gestalten sitzt er hier am Tisch? Das Urteil der Pharisäer und der Schriftgelehrten, das kann kein frommer Mann sein. Warum ist er mit Zöllnern und Sünden? Nun, sie würdigen das überhaupt nicht und nehmen nicht wahr, dass bei Levi sich eine Änderung vollzogen hat. Er hat alles verlassen und ist Jesus nachgefolgt. Er hat seinem bisherigen Leben den Rücken zugekehrt. Ein Prozess hat seinen Start genommen, seinen Anfang. Er ist nicht mehr der, der er war. Und Jesus feiert das. Die Pharisäer sehen ihn immer noch als Sünder. Doch Jesus beurteilt die Lage ganz anders. Hier hat etwas begonnen. Und er sagt, es geht hier nicht darum, dass hier die Gerechten sind und da sind die Sünder und die habe ich zu strafen mit meinem Kommen. Ich bin nicht zum Gericht gekommen, nicht um zu verurteilen, sondern ich beurteile die Situation grundsätzlich anders. Nicht Gerechte, Ungerechte, sondern Kranke. Und sie brauchen einen Arzt. Schwache. Ich bin gekommen, sie zu heilen, wiederherzustellen. Ich rufe die Sünder. Stell sie wieder her, richte sie auf und gebe ihnen das Leben. Wenn man diese Sache etwas genauer ansehen würde, und vielleicht ist dir das auch oft schon so gegangen, wenn du die Bibel gelesen hast, dann haben ja die Schriftgelehrten bei vielem, was sie sagen, nicht immer ganz Unrecht. Es ist ja immer so ein Körnchen Wahrheit dabei in ihrer Auffassung und Vorstellung. Auch in dem Einwurf, den sie hier bringen, da ist ja was Wahres dran in ihrer Vorstellung. Und trotzdem in einem entscheidenden Aspekt sind sie grob daneben. Denn das eine ist ja, sie sehen, mit wem sich Jesus hier abgibt. Mit welchen gibt der sich ab? Das können doch. Und ich übertrage es ein bisschen in unsere Zeit, wenn wir Leute ansehen, Das können doch keine Christen sein. Das können doch keine frommen Leute sein. Schau mal, wie die leben. Schau mal, wie die sind. Schau mal, wie die sich geben. Die wissen doch gar nicht, was sich gehört in einem guten, anständigen, frommen, christlichen Dasein. Die haben doch keinen Umgang. Die kennen keine Sitte. Das sind Wilde. Hast du den Vorwurf auch schon mal gehört? Christen müssten eigentlich ganz anders sein. Die sind doch auch nicht besser, oder? Sind doch auch nicht besser. Die müssten doch anders leben, wenn da wirklich Veränderung passiert. Von Finsternis zum Leben. Von der Ungerechtigkeit zur Gerechtigkeit. Da muss man das doch an ihrem Leben ablesen können. Und in diesem Teilaspekt, würde ich sagen, haben die Pharisäer recht. Und ich denke, es ist eine der tragischsten Dinge, wenn man heute auf solche sieht, die sich Christen nennen, und das, was sie leben und die Nachfolge, keine Frucht trägt in ihrem Leben. Da muss etwas, wenn ich an Christus glaube, muss sich was verändern. Ich könnte euch viele Beispiele bringen, ich bringe euch nur eines. In einer neuen Umfrage, ist mittlerweile nicht mehr ganz so neu, aber in einem Zeitungsbericht habe ich das gelesen, gefunden. In einer neuen Umfrage des Fremdgehportals Ashley Madison, also Fremdgehportals, wurde die Verbindung zwischen Religion und Untreue untersucht. Dafür befragte die Dating-Webseite 105.000 Menschen auf der ganzen Welt. Die Umfrage ergab, dass jedes vierte Mitglied dem Evangelikalismus angehört. Einer christlichen Glaubensrichtung ist ein säkularer Bericht, ja, die in Deutschland nicht weit verbreitet ist. Die zweitgrößte Gruppe sind die Katholiken mit 22,75%. An dritter Stelle stehen die Protestanten mit 22,7%. Und jetzt das Urteil eines Soziologen in diesem Bericht, Dr. Eric Anderson. Menschen, die einen Glauben haben, nutzen diesen oft als Ventil für die Vergebung. Deshalb sind sie eher bereit zu betrügen und sich dabei weniger schlecht zu fühlen. Und es ist haarsträubend, wenn man sich die Statistik anschaut. An der Spitze ist ja die Minderheit. Bei diesem Fremdgehportal, 25% sind die Evangelikalen. Was ist das für ein Bild? Da stimmt doch was nicht, oder? Ich glaube, in diesem Teilaspekt haben die Pharisäer recht. Da muss sich was ändern. Und in einem anderen Teilaspekt haben sie grob Unrecht. Und da werden vielleicht wir auch immer wieder schuldig. Denn die Welt lässt sich nicht einteilen, dass man sagt, das sind die Christen und die sind so. Und das sind die Nichtchristen und die sind so. Und wer mal mit offenen Augen durchs Leben gegangen ist, merkt, dass die Sache oft viel komplizierter ist. Und wir wissen ja auch nie, wo jemand in seiner Reise mit Jesus steht. Wir wissen ja nicht, wo heraus Jesus jemanden gerufen hat, aus welchen Lebensumständen, aus welchem kaputten Leben. Aber er hat gerufen und ein Prozess hat stattgefunden. Und es hat sich was verändert. Und in vielen Belangen steigt er vielleicht noch viel schlechter aus, als jemand, der eine gute Erziehung genossen hat, christlich aufgewachsen ist, mit entscheidenden Werten vertraut geworden ist. Und trotzdem, er ist unterwegs. Und Jesus wirkt in seinem Leben. Und da gibt es viele Graubereiche. Wir wissen nicht, wo jemand steht. Wir wissen nicht, an welchem Punkt er mit Jesu Reise gerade angekommen ist, was er noch vor sich hat und was er schon hinter sich hat. Und so lässt sich die Welt nicht einfach einteilen in zwei Lager. Das sind die Nichtchristen, die sind so. Und die Christen, und die sind so. Entscheidend ist, dass etwas begonnen hat, wie bei Levi. Ich möchte eine Passage vorlesen aus einem bekannten Buch von C.S. Lewis, der sich unter anderem mit diesem Thema auch auseinandergesetzt hat. Er sagt sogar, und das ist auch meine Erfahrung, auch in Gemeinden, dass es ja gerade die sind, die ihr Leben nicht auf die Reihe bekommen. Die merken, wir haben es vergeigt, wir können uns vor Gott nichts verdienen. Wir sind falsch abgebogen, wir sind an der Sackgasse unseres Lebens gelandet, die ruft Gott. Denn die sind hoffentlich genug gescheitert, um zu begreifen, sie kriegen ihr Leben nicht ohne Gott auf die Reihe. Und so schreibt C.S. Lewis, deshalb sollte es uns nicht überraschen, wenn wir unter den Christen Leute finden, die immer noch üble Zeitgenossen sind. Genau besehen könnte man sogar mit gutem Grund erwarten, dass üble Zeitgenossen sich in größerer Zahl Christus zuwenden als nette Menschen. Darüber haben sich die Leute schon zu Christi Lebzeiten auf Erden beschwert. Er schien solche schrecklichen Leute geradezu anzuziehen. Darüber beschweren sich die Leute noch heute und sie werden es immer tun. Erkennen Sie den Grund? Christus sagte, selig sind die Armen und wie schwer werden die Reichen in das Reich Gottes kommen. Und zweifellos meinte er damit in erster Linie Reiche und Arme im wirtschaftlichen Sinn. Aber gelten seine Worte nicht genauso für eine andere Art von Reichtum und Armut? Eine der Gefahren dabei, viel Geld zu haben, ist doch, dass man vielleicht mit der Art von Glück, die man für Geld kaufen kann, ganz zufrieden ist und gar nicht merkt, dass man Gott braucht. Wenn man sich alles beschaffen kann, indem man einfach nur einen Scheck unterschreibt, vergisst man vielleicht, dass man in jedem Augenblick vollkommen abhängig von Gott ist. Es liegt auf der Hand, dass natürliche Gaben eine ähnliche Gefahr in sich bergen. Wenn sie gute Nerven haben, intelligent, gesund und beliebt sind und eine gute Erziehung genossen haben, dann sind sie vermutlich ganz zufrieden mit ihrem Charakter, so wie er ist. Warum unbedingt Gott mit herbeizehren, fragen Sie vielleicht. Ein gewisses Maß an gutem Verhalten fällt ihnen ziemlich leicht. Sie gehören nicht zu jenen elenden Kreaturen, die ständig über Sex oder Alkohol oder Nervosität oder Jähzorn stolpern. Alle sagen, sie seien ein netter Kerl. Und ganz unter uns, derselben Meinung sind sie auch. Höchstwahrscheinlich schreiben sie all diese Nettigkeiten sich selbst zu. Und es kann gut sein, dass sie überhaupt keinen Bedarf an einer noch besseren Art von gutem Charakter sehen. Oft können Leute, die über all diese natürlichen guten Eigenschaften verfügen, niemals erkennen, dass sie Christus brauchen, bis ihr gutes Naturell sie eines Tages im Stich lässt und ihre Selbstzufriedenheit zerschlagen wird. Mit anderen Worten, es ist schwer für Leute, die in diesem Sinne reich sind, ins Reich Gottes zu kommen. Ganz anders sieht es für die unangenehmen Zeitgenossen aus, die kleinen, niedrigen, ängstlichen, verbogenen, blutlosen, einsamen oder auch die leidenschaftlichen, sinnlichen, unsteten Leute. Wenn so jemand je versucht, Gutes zu tun, dann lernt er im Nu, dass er Hilfe dabei braucht. Für diese Menschen heißt es, Christus oder nichts. Entweder nehmen sie das Kreuz auf sich und folgen ihm nach, oder sie müssen verzweifeln. Sie sind die verlorenen Schafe. Und er ist eigens gekommen, um sie zu suchen. Sie sind in einem ganz realen und schrecklichen Sinn die Armen, die er für selig erklärte. Sie sind die üblen Zeitgenossen, mit denen Christus sich abgab. Und natürlich sagen die Pharisäer heute noch dasselbe, was sie von Anfang an gesagt haben. Wenn am Christentum etwas dran wäre, wären solche Leute keine Christen. Hierin liegt für jeden von uns entweder eine Warnung oder eine Ermutigung. Wenn Sie ein netter Mensch sind, wenn Tugend Ihnen leicht fällt, nehmen Sie sich in Acht. Wem viel anvertraut ist, von dem wird man umso mehr fordern. Wenn Sie die Gaben, die Gott Ihnen durch die Natur geschenkt hat, für Ihre eigenen Verdienste halten und sich damit zufrieden geben, einfach nur nett zu sein, sind Sie immer noch ein Rebell. Und dann werden alle diese Gaben ihren Absturz nur umso schlimmer machen und sie tiefer ins Verderben verstricken. Und ihr schlechtes Beispiel wird umso folgenschwerer sein. Der Teufel war einmal ein Erzengel. Seine natürlichen Gaben standen so weit über ihren, wie ihre über denen eines Schimpansen. Wenn sie aber einer von den Armen sind, vergiftet durch eine verkorkste Erziehung in einem Haus voll vulgärer Eifersüchteleien und sinnloser Streitigkeiten, belastet mit einer widerwärtigen sexuellen Perversion, die sie sich nicht ausgesucht haben, oder Tag für Tag gequält werden von einem Minderwertigkeitskomplex, der sie dazu bringt, ihre besten Freunde anzuschnauzen, dann verzweifeln sie nicht. Christus weiß über das alles Bescheid. Sie sind einer von den Armen, die er selig nannte. Er weiß, was für eine verkorkste Maschine sie da zu fahren versuchen. Bleiben Sie dran. Tun Sie, was Sie können. Ich würde hinzufügen, was Christus kann. Eines Tages, vielleicht in einer anderen Welt, vielleicht aber auch schon viel früher, wird er diese Maschine auf den Schrott werfen und Ihnen eine neue geben. Dann werden Sie uns vielleicht alle zum Staunen bringen, nicht zuletzt sich selbst. Denn Sie haben das Fahren in einer harten Schule gelernt. Amen.